zu Gast jetzt hier im Studio Johanna Luise Witt vom Institut für Theatrale Zukunftsforschung. Früher hieß es Zimmertheater. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank.
Du bist als Gast am Inszenieren, hast am Samstag deine Premiere. Wie bist du nach Tübingen gekommen? Wie hat sich das ergeben?
Gute Frage. Ich bin nach Tübingen gekommen durch die Intendanten, die mich angerufen haben. Die haben ein Stück von mir gesehen, was ich gemacht habe, und haben mich angerufen und mir von ihrem Konzept erzählt, was sie mit diesem Theater vorhaben und mit diesem schon relativ besonderen Ort, und mir einen Platz angeboten und mich gefragt, ob ich Lust habe, Teil dessen zu sein. Und da habe ich gesagt, auf jeden Fall.
Ja, du warst so überrascht? Warst du überrascht für den Anruf? Oder passiert sowas öfter, wenn man
Regie? Ich bin noch relativ am Anfang von meiner Regiekarriere, würde ich mal sagen. Deswegen grundsätzlich ja, aber ich war vor allen Dingen tatsächlich überrascht über den Inhalt, weil das sehr doll daran, wie ich mir vorstelle, wie eigentlich Theater gemacht werden müsste, angeschlossen hat. Und ich dachte so, oh Gott, sie haben meine Gedanken gelesen. Und jetzt schlagen sie mir so einen Raum vor, wo man einfach machen kann und sehr viel Vertrauen bekommt und sich so wissenschaftlich und überhaupt nicht wissenschaftlich in Dinge rein vertiefen kann.
Kannst du es nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was inhaltlich der Rahmen da war?
Also der Rahmen, den ich vom Theater bekommen habe, ist tatsächlich ziemlich frei gewesen. Es gibt sozusagen ja dieses Jahresthema, das, was die grundsätzlich davor haben. Da geht es um Zukunft und da geht es um theatrale Forschung zum Thema Zukunft. Und ich konnte mir tatsächlich vollkommen frei überlegen, um was es gehen soll. Und mein Gedanke war dann, dass es um etwas, um Glauben im Großen gehen soll, aber nicht Glauben jetzt als eine Religion, sondern im Glauben als etwas, was wir eigentlich die ganze Zeit machen. Und Glaubenssysteme, die wir uns bauen und die wir kaputt machen und die wir uns dann doch wieder bauen und da extrem abhängig von sind, um unsere sozialen Strukturen zu organisieren und zu bauen. Und so bin ich zum Paradies gekommen, aber der Rahmen war total offen.
Also du hast die totale Freiheit gehabt, alles zu entwickeln. Du hast nicht zurückgegriffen auf irgendwas Bestehendes, sondern aufgrund von ein paar Parametern.
Genau.
Sozusagen.
Genau.
Hast du dich dann rangesetzt und was geschrieben? Oder wie waren deine Entwicklungsprozesse dann hin zum Arbeitstitel erstmal dann, ja?
Also Paradies. Ich habe dieses, wie gesagt, dieses Thema mit dem Glauben und diesen Glaubenssystemen oder diesen Sachen, wo man sich so dran festhält, was auch immer das dann ist, als so ein Grundthema, was sehr doll aus meinem Bauch tatsächlich kommt, am Anfang gehabt. Und dann habe ich mit vielen Leuten darüber gesprochen und denen erzählt, dass ich glaube, dass das ist, worüber ich gerne was machen würde. Und dann habe ich mit Anna gesprochen, die Musik für das ganze Stück komponiert. Und irgendwie sind wir in unserem allerersten Gespräch darauf gekommen, dass es eigentlich ums Paradies geht dabei, um Sehnsüchte, um Sehnsuchtsvorstellungen, die man an die man sich dann hält. Und dann mit diesen Das war dann ziemlich schnell klar. Und dann ist das eine ziemlich freie Suche über Bücher, Filme, Gespräche, Sachen, die ich auf der Straße sehe, alles Mögliche. Ganz viele, es gibt natürlich sehr viele Referenzen. Ich habe ganz viele, ich habe so zum Beispiel relativ viel Hannah Arendt gelesen und Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit, und noch viele weitere Sachen, aber es ist eine wilde Suche von bis, von Comics bis irgendwelchen wissenschaftlichen, philosophischen Sachen, Bildern, viele Bilder.
Was genau. Gab es da alles für Darstellungen durch die Jahrhunderte?
Also was mich extrem inspiriert hat, ist tatsächlich von Hieronymus Bosch, der Garten der Lüste, was jetzt vielleicht ein bisschen offensichtlich scheint, aber tatsächlich als so ein Wimmelbild was sehr viele unterschiedliche Facetten von Schönheit und Hässlichkeit ineinander vereint und aber so ein Gesamt, so eine Gesamtharmonik am Ende hat. Harmonik heißt es nicht, Harmonie. Eine Gesamtharmonie am Ende hat. Das hat mir, das war ein relativ zentrales Bild am Anfang. Dann habe ich, gibt es natürlich relativ viele Paradiesvorstellungen, also Adam und Eva Sündenfall-Sachen. Und dann habe ich auch relativ viele, es gibt also auf so Medien einfach so, wie nennt man das, so so bestimmte Milieuvorstellungen, also bestimmte Milieu Vorstellungen von bestimmten Lebensentwürfen, würde ich sagen, geguckt, weil das immer wieder eine andere Farbe hat, aber das ja immer sehr klare, ja, Lebensentwürfe sind. Und darüber haben wir dann auch viel geredet und gesucht und gesammelt.
Wie war es in deinem persönlichen Werdegang, deine Vorstellung, deine persönliche vom Paradies? Gab es die da?
Eigentlich irgendwie gar nicht so präsent, glaube ich. Ich bin nicht besonders religiös erzogen worden, eigentlich glaube ich gar nicht. Ich habe schon als Kind eine sehr große Faszination für so Statuen und für solche religiösen Geschichten gehabt, aber relativ undogmatisch und ohne, dass mir das irgendwer so eingetrichtert hätte. Ich finde das einfach, das sind ganz oft ja Geschichten, die schon eine gewisse Essenz haben, weshalb sie sich auch über so lange Zeit halten und über für so viele Leute so eine Wichtigkeit haben. Und ich glaube, als so eine Art Märchengeschichten, fantastische Geschichten, Fabeln, habe ich da schon immer eine relativ große Faszination für, aber ich bin nicht besonders religiös aufgewachsen, tatsächlich.
Also die Erlösung oder so spielt da keine Rolle, die paradiesische.
Für in dem Stück jetzt oder nee,
für dich?
Für mich spielt tatsächlich eine große Rolle, dass man sich solche Sehnsuchtsorte baut und weshalb macht man eigentlich alles, was man macht und wie verbringt man seine Zeit, wie geht man miteinander um, also letztendlich solche ziemlich essentiellen, existenziellen Fragen spielen eine ganz große Rolle. Für mich auch grundsätzlich, wenn man sich so fragt, an was, für was würde man kämpfen oder für was würde man vielleicht gerade nicht kämpfen oder sowas. Aber das ist bislang noch nicht so stark mit diesem Paradies bei mir verbunden gewesen. Das hat sich jetzt durch diese Arbeit so verbunden.
Neue Verknüpfungen.
Genau.
Aber eher dann in Richtung Diesseits als in Richtung Jenseits. Dann.
Ich glaube, dass zumindest in unserem Stück kann man das untersuchen, weil das ist die Frage, ist das außerhalb, ist das jetzt, ist das irgendwo anders oder ist das hier? Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir bei unserem Stück untersuchen, ob das eine Sache ist, den man außerhalb von dieser Welt, also vorher und nachher, die man verloren hat und dann im Nachhinein irgendwann wiederbekommt oder ob es eigentlich alles hier ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage, die wir verhandeln, wo es eigentlich ist.
Wie ist es denn überhaupt, Wissenschaft zu betreiben mit dem Theater oder so, auch Forschung, dieser Ansatz, den überhaupt so für sich zu entdecken?
Ich habe tatsächlich ein wissenschaftliches Studium gemacht. Ich habe Kommunikations- und Kulturmanagement studiert und habe relativ viel Soziologie und alles, was so in Richtung Soziologie und Philosophie ging, gemacht während dieses Studiums und bin dann als Regieassistentin zum Theater gekommen und habe das dann so extrem praktisch beim Machen gelernt, das Handwerk. Und von daher ist das eigentlich von meiner Ausbildung und von, also einerseits der theoretischen im Kopf und andererseits der Körper, der tatsächlichen, die ich durch mein Arbeiten gemacht habe, verbindet sich das ganz natürlich bei mir. Und ich finde, das ist die grandioseste Verbindung überhaupt, weil ich zumindest den Eindruck habe, dass man dadurch immer wieder andere Perspektiven auch bekommt, dass man man muss ja Sachen irgendwie immer wieder von anderen Seiten betrachten, damit man sie so verschieben kann, dass man wieder irgendwas Neues darin erkennt, weil ich kann das Rad ja nicht neu erfinden. deswegen finde ich das eigentlich eine ganz, ganz, ganz schöne Verbindung, die sich sehr mit meinem Werdegang oder mit dem, wie ich jetzt, warum ich hier bin, sowieso verbindet. Das ist, genau.
Auf der anderen Seite gehört zum Theater natürlich auch immer noch eine Geschichte zu erzählen und die Leute wollen ja auf eine Art auch unterhalten werden.
Ja,
wie habt ihr dann, was habt ihr da von Bogen gespannt?
Also ich glaube, diese wissenschaftlichen Fragen verbinden sich immer mit großer Sinnlichkeit in unserer Arbeit. Und da ist natürlich ein ganz extremer Aspekt die Musik, für die ich mich jetzt in diesem Fall entschieden habe. Und Anna, die mit ihren Kompositionen natürlich das Ganze nochmal in eine ganz andere Welt übersetzen kann. Und man kann dann, also zumindest ist das unsere Hoffnung oder das, was wir suchen, dass man eigentlich von relativ wissenschaftlichen Fragen, von einem Buch, die man irgendwo liest, ausgeht, über Gespräch, über eine sehr spielerische Art und Weise, dann diese Themen mit den Spielern zu untersuchen, auch tatsächlich in Szenen, in Figuren, oder vielleicht auch nicht, das dann auch immer wieder zu verwerfen und es dann aber letztendlich auch in Musik zu übersetzen, wo die Sprache und das, was so ja relativ trocken vielleicht erscheint, aufhört und sich in eine andere Dimension übersetzt.
Also die Musik als auch begleitender und durchgehender Faktor.
Genau, ganz genau. Als Spielpartner letztendlich.
Spielpartner. Und auch roter Faden?
Definitiv, definitiv. Die Musik ist, und das haben wir von vornherein so angelegt, dass die Musik ein ganz entscheidendes Element für diese Sache ist, dass man letztendlich Sprache und Musik hat und die mit denen kann man sehr unterschiedliche Sachen rausfinden und das ist immer wieder ein auch etwas unvorhersehbares Element. Also Musik, das ist immer eine relativ große Gefahr im Theater, dass man so Sachen so bebildert und damit dann eigentlich es sich einfach macht vielleicht. Also das wird einem vielleicht manchmal so vorgeworfen, dass man es sich so einfach macht, wenn man schöne Musik drüber legt. Aber unsere Suche ist tatsächlich, dass man damit auch einen Widerstand haben kann. Auch etwas, was obwohl man sich in eine ganz andere Richtung reingespielt hat oder reingeredet hat, dann die Musik einen in eine total andere Richtung schieben kann. Und das ist das gibt es immer Widerstände und das ist wie ein relativ unkontrollierter Spielpartner in der Sache, der wie die ganze Zeit da ist.
Welche Vorgaben hast du da gegeben? Wie seid ihr da rangegangen?
Wie soll das
klingen? Ja?
Anna und ich arbeiten tatsächlich so, ich weiß nicht genau, wie sie das macht. Sie ist eine Meisterin da drin, dass sie die Sachen, wir führen ganz viele Gespräche und ich zeige ihr viele Bilder, weil sich bei mir von sozusagen textlichen Sachen das ganz schnell in Bilder. Ich habe so riesen Bildersammlungen, Fotosammlungen, die ich ihr dann gebe. Und dann übersetzt sie das in Musik. Und dann zeigt sie mir Musik und dann hört sich das so an, was wir gesprochen haben. Aber ich sag ihr, sie ist da frei. Sie macht das, wie sie das macht. Ich vertraue ihr da hundertprozentig.
Und die Bilder haben ja auch noch nicht unbedingt oder wahrscheinlich eher wenig damit zu tun, was dann auf der Bühne selber passiert.
Ja, ist total assoziativ, ganz genau. Sind auch so Naturbilder oder alle möglichen Dinge, genau.
Aber die hast du schon quasi in Ordnern gesammelt?
Genau, das entsteht so, das wächst so. Es wächst so ein riesengroßer Fundus während dieser Zeit. Man, das es fängt ja immer schon ein bisschen vor den Proben an, wo ich eigentlich so eine Art Grundfundus erstelle, in den man dann eintaucht, gemeinsam auch mit den Schauspielern, weil es gab die ganzen Texte noch nicht, bevor wir angefangen haben zu proben. Die sind alle während der Probenzeiten, habe ich die dann geschrieben. Aber genau, ich habe einen riesengroßen Fundus eigentlich erstellt an Bildern und lange Gespräche geführt mit Anna darüber. Die sind auch relativ so von bis, also da kann man dann über die Ernährung bis hin zu irgendwelchen total komplizierten Thesen sich unterhalten. Also es ist relativ freier, fluider Vorgang. Und dann wird das, übersetzen wir das so langsam, aber sicher, und bringen das in eine Form, die man sich dann angucken kann.
Und die Bildsammlung auch von Hieronymus Bosch bis...
Bis irgendein Instagram-Foto, bis irgendein, ja genau, alles, alles, komplette Freiheit.
Anna ist am Proben, aber du hast ein paar Sachen dabei, die jetzt da schon quasi ein bisschen auch dem Ausdruck geben können, weil es ist ja immer auch zwar total spannend, ist abstrakt, auch diese Vorgänge dann wieder in Worte zu fassen, aber das zu bebildern jetzt mit Musik... Ist auch spannend. Was hören wir jetzt gleich? Schwimmen, Stranden steht da.
Schwimmen, Stranden, genau. Wir hören das Schwimmen. Man kann ja schwimmen gehen auf der Bühne. Das ist ja das Schöne am Theater, dass man eigentlich alles machen kann. Und wir gehen schwimmen.
Schwimmen, Stranden, Musik aus dem Theaterstück Paradies von Johanna Luise Witt am Zimmertheater, Institut für Theatrale Zukunftsforschung, läuft das Ganze dann ab kommenden Samstag. Sphärisch, psychedelisch und trotzdem auch rhythmisch.
Ja. Die Musik, die Anna schreibt, ist tatsächlich, die macht so Welten auf letztendlich. Es geht um Klangwelten, und dadurch, dass es ja um das Paradies geht und darum, was man auch für Träume, für Sehnsuchtsvorstellungen hat oder die vielleicht auch manchmal nur so aufflackern, die man gar nicht richtig greifen kann. Das ist so, ist immer so. Es ist letztendlich eine relativ ungreifbare Sache wahrscheinlich. Sind diese Klangwelten tatsächlich so, dass sie einen auf bestimmte Emotionen gehen, funktioniert ja relativ emotional, auf bestimmte Frequenzen bringt, über die wir hoffen, was zu erzählen.
Also auch dann da wieder wissenschaftlich fundiert mit Frequenztechnik, löst aus.
Nein, es kommt aus dem Bauch, aber letztendlich kann man das dann auch wieder so übersetzen, klar.
Was passiert drumherum da von der Szene? Was habt ihr, wie ist es dann im Stück?
In dem Stück ist es tatsächlich so, an dieser Stelle, wie der Dieter sagt, geht es um Schwimmen. Es geht darum, dass man also einerseits ist das Meer oder das Fliegen, Schwimmen im Meer sein leichter sein, als man eigentlich ist, weil man, wie ist das, Schwerkraft irgendwie nicht so funktioniert, wie sie normal funktioniert, wenn man nicht im Wasser ist. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Aber dass wir diese Elemente untersuchen, und auf der Bühne kann man sich ja einfach, wenn man will, kann es ja auch regnen, kann ja alles machen, weil es über die Fantasie funktioniert, und das ist eine Stelle, wo unsere beiden Protagonisten schwimmen gehen, im Atlantik oder der Nordsee. Das ist nicht ganz klar.
Und dann? Genau. Woanders stranden?
Also und dann landet man ganz woanders. Dann landet man tatsächlich natürlich auf einmal wieder in einer Statue am Ende. In einer Statue erstarrt. Ja.
Kann man Paradies überhaupt als so jetzt eine Geschichte, wie einen Handlungsverlauf zusammenfassen oder muss man da wirklich eher offener und assoziativ?
Ja und nein. Ich glaube, man muss relativ assoziativ denken und sich auf so eine Art Reise einlassen, von der man vielleicht am Ende dann doch irgendwie Fäden ziehen kann. Aber darum geht es tatsächlich gerade, dass man Linearität, die man ja oft annimmt, auch wenn man sich Geschichte oder Erinnerungen anguckt, dann geht es ja oft darum, dass man das einfach in so eine lineare Ordnung packt und meint, das ist dann so und sich selber dann daraus eine Geschichte baut. Aber wenn man nach vorne guckt, kann oder wenn man vielleicht einfach nur die Sachen aneinander hängt, dann ist das in dem Moment noch keine Geschichte. Und damit spielt es tatsächlich relativ stark, dass man eigentlich manchmal denkt, es ist alles nur Fragmente und dann macht es auf einmal doch vielleicht kurz Sinn, aber vielleicht auch nicht. Das geht immer, genau.
Welche handelnden Figuren kommen denn eigentlich vor? Das sind zwei Schauspieler, aber das können ja trotzdem multiple
Sie
mehr
sind,
sein.
Ja, na klar. Es sind zwei Spieler. Das ist tatsächlich als Grundsetzung extrem wichtig, dass das zwei Spieler in ihrer Ausdrucksweise sind, die sie haben, wenn sie Schauspieler sind, auf einer Bühne, in denen man ja so eine Reise unternehmen kann. Also die sind zwei Spieler oder Spielfiguren, ist dann auch die Frage, wie selbstbestimmt diese Rolle natürlich ist. Als solche Spieler können sie natürlich zu allem werden, Adam und Eva. Prinzipien für er und sie, vielleicht aber auch die Prinzipien auflösen, zu Tieren, zu allen möglichen Varianten von diesen Spielenden.
Wie viel Identifikationsfigur ist da möglich?
Inwiefern?
Ja, dass es eine Figur dann auch mal ist, mit der sich das Publikum vielleicht auch mal, also ich glaube, das ist ja oft so auch so ein Wunsch, dass man, dass es da Figuren gibt, mit denen man sich, die man als Atom, ja, entweder halt dagegen, so Hassfiguren oder halt Identifikationsfiguren.
Ich glaube, es ist extrem viel Identifikationsfigurenpotenzial. Mehr als Hassfigurenpotenzial, weil wir das tatsächlich so gebaut haben, dass es eigentlich im besten Fall über die Einladung, dass man gemeinsam denkt, funktioniert. Und das funktioniert, glaube ich, nicht über Hass oder über angeschrien werden oder über dass man das Gefühl hat, dass man nicht Teil dieser Sache ist. Von daher sind diese Spielenden, diese Grundspieler, sind Menschen wie auch die Zuschauer und man sitzt da, es sitzen da alle in einem Boot in gewisser Weise und von daher muss man dann natürlich am Ende sehen, wir haben noch eine Woche, wie stark das dann sich am Ende in welcher Art und Weise zeigt. Aber im Grunde genommen sind das immer sozusagen wie Varianten oder auch Prinzipien, wo man denkt, so reagiert man jetzt auf so eine Situation. Oder das sind die Wünsche, mit denen ich mich identifizieren kann. Was, glaube ich, wirklich total wichtig ist, wenn es um Sehnsüchte und Träume geht.
Du hast gesagt, ihr habt noch eine Woche, ihr habt vor 6 Wochen angefangen ungefähr, ja. Du hattest eine Fotosammlung, eine Ideensammlung, aber alle Texte sind erst jetzt entstanden.
Ja, genau.
Wann schreibst du die? Wie schreibt ihr die auch zusammen? Ist manchmal
wir haben so eine Art Improvisation, also wir haben uns am Anfang ziemlich viel unterhalten, also eine Woche lang, ich würde mal sagen, wir haben uns eine Woche unterhalten. Ich habe sie vollgeschüttet mit den ganzen Bildern, ganz viele unterschiedliche Texte, Filme, alle. Wir haben uns wirklich angefüllt und uns so einen gemeinsamen Boden gebaut. Und dann haben wir begonnen, dass wir Improvisationen gemacht haben, wo sie alles vergessen mussten, was sie bislang gemacht hatten. Und das sozusagen körperlich anfangen konnten zu untersuchen, das gleiche Thema. Also man kann es dann ja nicht richtig vergessen, aber sie mussten jetzt keine Texte oder keine konkreten Sachen machen bei diesen Sachen. Und daraus habe ich dann bestimmte Aspekte genommen, die dann wiederum mit den Texten oder mit den Bildern, die wir hatten, verbunden und habe daraus Texte geschrieben währenddessen. Und die sind so alle nach und nach entstanden. Das ist ganz lustig, weil tatsächlich man immer merkt, ah ja, wenn wir das haben, dann haben wir das probiert und dann merkt man, ah ja, und jetzt brauchen wir noch was, was in die Richtung geht und dann kann ich den nächsten Teil schreiben.
Texte, auch Dialoge oder
Dialoge,
vor allem Dialoge?
Dialoge, Monologe,
Querbeet,
alles Mögliche.
Und stilistisch gibt's da?
Das hängt ein bisschen mit den Prinzipien und der Sprache der beiden Schauspieler zusammen. Also es sind unterschiedliche Sachen, manche Sachen sind umgangssprachlicher und sehr nah an einer Sprache, die die Schauspieler sprechen. Manche Sachen sind Geschichten von ihnen, aber extrem fragmenthaft und reduziert worden und fast wie in eine Art von Gedichtform gepackt. Also oder Liedtexte kann man da auch denken vielleicht.
Ja. Also und wenn ich es so richtig verstanden, es funktioniert schon so sehr auf Augenhöhe. Also ihr seid im Prinzip, wird die Rolle der Regisseurin fast manchmal ein bisschen aufgelöst, aber du trägst die Verantwortung und lieferst.
Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass sie aufgelöst ist. Ich bin nur keine Diktatorin. Ich glaube, das ist aber auch nicht notwendig. Aber die ist insofern nicht aufgelöst, als dass die Verabredung, dass einer guckt, während die anderen machen, nicht aufgelöst ist. Und die Verantwortung, beziehungsweise mehr das Vertrauen, was damit einhergeht, was ich den Spielern gebe und die mir geben, auch zeigt, dass es diese Rollenverteilung gibt. Also ich bin mir relativ sicher, dass es, also es ist keine Hierarchie, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, dass da kommt der Regisseur und der sagt, du musst das machen, heb deinen Arm jetzt oder so. Also die Sachen können alle, das sind alles, alle dürfen alle Sachen sagen und sowas. Aber die Aufgabenbereiche sind trotzdem aufgeteilt, weil es gar nicht anders geht, weil es, glaube ich, die Grundform des Theaters ist, weil sie sozial ist. Da gibt es welche, die was machen, die aber nicht gucken können, weil in dem Moment, wo sie gucken könnten, ist nicht mehr das da, was sie machen. Und dann gibt es jemanden, der guckt und der dann darüber was sagt und der auch von außen Sachen reingibt.
Das Feedback geben, das Konstruktive.
Ja,
das
genau. Genau, ganz natürlich. Also das ist essentiell. Und das kann man ja als eine Form von Gespräch verstehen.
Aber wenn ihr euch dann alle gemeinsam so ein bisschen diese Blase baut oder in so eine Höhle begebt, kann es nicht auch sein, dass ihr alle zusammen dann betriebsblind werdet?
Natürlich, absolut. Das ist eine ganz große Gefahr. Aber wir sind jetzt schon seit letzter Woche immer andere Leute in den Proben. Jetzt gegen Ende kommen, laden wir ganz viele Leute ein, weil es natürlich so sein kann, dass es dann nur was ist, was nur Anna und ich verstehen und interessant finden. Und das ist eine natürlich große Gefahr. Das ist entscheidend, weil wir machen das ja nicht für uns selber, sondern wir machen es für so viele Plätze, 80 Plätze. Und das denkt, muss man von vornherein mitdenken und das ist total wichtig, dass man das dann öffnet ab irgendeinem Zeitpunkt. Gerade wenn es so etwas ist, was man selber entwickelt hat, was dann für einen selber extrem Sinn macht, natürlich alles. Und manche Sachen machen natürlich dann von außen überhaupt keinen Sinn mehr. Und dann muss man, das ist jetzt die Arbeit der letzten Woche tatsächlich, dass man diese Sachen in eine Form bringt, wo man dann versteht, da braucht man aber noch die Informationen für, die wir hatten, die aber jetzt nicht mehr im Stück drin ist. Also muss man so feilen jetzt.
Kannst du ein Beispiel geben, wo sich eine Szene oder wo es verändert hat oder wo was dazu kam?
Es ist tatsächlich so, dass es wie die Rahmensetzung jetzt erst wieder brauchte, weil man, während man da drin die ganzen einzelnen Elemente sucht und baut, man den über eine gewisse Zeit wie aus den Augen verliert, weil der für uns alle klar ist. Und jetzt sind wir letzte Woche an so einen Punkt gekommen, wo dann auf einmal wieder klar war, ah ja, die ganze Reise an sich macht Sinn, aber wenn man nicht versteht, zu was man gebeten ist, ob man da eingeladen ist oder ob man da einfach nur irgendwie eigentlich störendes Element ist, was die beiden da für einen Trip machen, dann haben wir ein Problem, weil wir sozusagen gar nicht erst reinkommen. Also solche Sachen merkt man jetzt. Das sind so ganz, ganz witzige Kombination von sehr Detailarbeit und sehr großen Bögen wieder reinbringen.
Wie schafft man das oder wie macht ihr das dann, dass das Publikum sich eingeladen fühlt sozusagen?
Und also in diesem Fall haben wir tatsächlich bemerkt, dass da eine Sache, die wir am Anfang immer hatten, die irgendwie über den Probenverlauf wie verloren gegangen ist oder in Vergessenheit geraten ist, doch wieder rein muss. Also die das ziemlich klar macht. Also so eine Rahmensetzung. Die manchmal hat man intuitiv, sind das dann die, das war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, die ich geschrieben habe, noch bevor wir angefangen haben, die wir dann irgendwie verworfen haben oder nicht mehr weiter verfolgt haben. Und dann merkt man manchmal, dass Sachen, die wie so eine erste Intuition waren, doch sich wieder rein, sich so wieder melden und sagen, hey, ich bin noch hier, man braucht mich doch. Weil das sind eigentlich die Einstiege, die man selber dann auch gemacht hat in das Thema. Und die braucht man dann doch auf einmal wieder. So. Genau. Das ist ganz interessant, weil man so einen Kosmos hat, wo sich dann so Sachen auf einmal wieder melden und dann merkt man, ah, das ist noch da. Okay, dann lassen wir es jetzt mal rein.
Hat seine Daseinsberechtigung
ja,
nicht
genau.
verwirkt.
Ja, genau.
Ich würde gerne nochmal jetzt hier mit einem Stück
ja.
kommen, also mit einem Stück Musik von Anna und vielleicht auch da die wieder nochmal so eine illustrierte Szene dazu. Chris Tanz heißt hier der Arbeitstitel oder
ja,
der Musiktitel?
Das ist tatsächlich ein Arbeitstitel, glaube ich, oder vielleicht auch nicht. Bei dieser Szene geht es darum, dass man, weil das Paradies hat ja sehr viel mit Mauern zu tun, weil der Garten ist immer ummauert. Diese Vorstellung, die man irgendwie hat, muss man immer schützen. Und weil es eine Variante ist von vielen. Und deswegen sind das immer dann umzäunte, ummauerte, beschützte Glasglockengärten. Und manchmal möchte man aber auch, glaube ich, diese Mauern aufbrechen. Und dann sieht man sehr doll Mauer und fragt sich, und dann muss man vielleicht durch die Mauern gehen, kann sie vielleicht sprengen oder spürt, wie hart sie sind, die Mauern, die man sich so baut. Und darum geht es in dieser Szene, bei dem Lied Chris tanzt.
Und das ist dann auch tänzerisch?
Das ist auch, das ist körperlich. Diese Sachen sind tatsächlich alle sehr körperlich.
Chris tanzt aus dem Paradies. Chris tanzt heißt dieses Stück, das auch im Stück Paradies laufen wird und da eine wichtige Rolle spielt, die Musik. Premiere ist am kommenden Samstag im Zimmertheater im Gewölbe. Regie und Text von Johanna Luise Witt und die Musik von Anna Bauer. Wie komponiert Anna? Also du hast gesagt, die Texte sind alle jetzt entstanden, die Musik ja wahrscheinlich auch.
Ja.
Auch parallel.
Ja. Also genauso wie es miniatürliche, sehr vage Skizzen, Textskizzen, Gedankenskizzen gab am Anfang, gab es auch vor Probenbeginn einige erste Impulse, einfach zu dem Grundimpulse, glaube ich, die Anna sofort in Musik verwandelt hat. Und andere Sachen sind dann tatsächlich parallel zum Probenprozess entstanden. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir haben wie in gewisser Weise so eine Art Improvisation. Ich würde es eher als Jam-Session bezeichnen, fällt mir jetzt gerade auf, gemacht, wo wir über die Inhalte, die wir uns gemeinsam erarbeitet haben, ja, gejammt haben. Und da war Anna die ganze Zeit Teil dessen. Also die hat von vornherein mitgejammt und hat dann teilweise mit Sachen, die wie so fragmenthaft sie schon hatte, gearbeitet und teilweise aber auch dann gemerkt, ah ja, dafür, wir brauchen, glaube ich, etwas, was so und so ist. Und dann hat sie immer Entwürfe gemacht und die haben wir dann während der Proben eigentlich pausenlos mit überprüft und das ist mitgewachsen.
Wie viel handgemacht ist, wie viel aus dem Rechner kommt da? Ist das alles synthetisch?
Also ich habe ehrlich gesagt nicht so richtige Ahnung von dieser Technik. Ich sehe sie von außen an einem elektronischen Klavier sitzen, mit Kopfhörern auf und
da kommt's raus.
Ich höre nichts, ich höre immer nur das Geräusch von den Tasten. Es ist mega schön, ist auch ein bisschen lustig, weil ich höre immer den Rhythmus vorher schon über dieses Tasten, über das Tastengeschrabbel und dann macht sie das mit diesem Klavier, wo sie selber die Sachen einspielt. Und dann hat man ja, glaube ich, so, ich weiß nicht genau, wie das heißt, man hat da, glaube ich, so Samples, wo du unterschiedliche Instrumente und sowas dann hast und dann kannst du das so zusammenbauen. Aber ja, so. So sieht es von außen aus. Aber ich bin keine Komponistin.
Und wird sie dann live spielen oder sind es dann diese vorproduzierten
Das sind die vorproduzierten Sachen. In diesem Fall sind das alles Tracks, die.
Sie ist nicht auf der Bühne.
Nee.
Sondern.
Nee.
Das wird dann auch funktionieren, wenn ihr nicht mehr da seid.
Es wird auch funktionieren, wenn wir nicht mehr da sind. Hoffen wir es mal. Also daran arbeiten wir, dass das hoffentlich funktioniert, wenn wir nicht da sind. Na klar. Aber genau, sie wird dann nicht mehr da sein.
So ist ja eigentlich der Normalfall, dass Regisseur und
Komponisten nicht mehr da sind. Manchmal ist es ja auch so, dass es in dem anderen Stück, was wir gemeinsam gemacht haben, da spielt sie tatsächlich. Aber da ist die Gesamtsetzung anders und in diesem Fall war das nicht möglich und würde, glaube ich, auch nicht so Sinn machen, wie wir das jetzt gebaut haben.
Wie lasst ihr denn euer Paradies aussehen auf der Bühne im Zimmertheater?
Unser Paradies hat einen PVC-Boden. Selbstverständlich. Praktisch.
Abwaschbar.
Abwaschbaren PVC-Boden, eine kleine beigefarbene Heizung. Und ist in diesem Gewölbe, was ja ein sehr, sehr besonderer Raum ist. Es ist ein ist ein Raum, der sehr, sehr viel schon von vornherein an Setzung mitbringt, wo man ist nicht in so einer kleinen neutralen schwarzen Box. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir den Raum nehmen und ihn verändern, dass er so ein bisschen merkwürdig ist. Also wie gesagt, es gibt tatsächlich diesen PVC-Boden, der eine sehr ähnliche Farbe hat wie der Raum selber, was wie so ein, es ist letztendlich ein Raum, den man nicht richtig einordnen kann, der in sich eine Ästhetik hat und eine ganz große Weite hat, weil er sehr, sehr hell ist, weil die Wände des Gewölbes sind ja sehr hell und der Boden ist auch, hat eine ähnliche Farbe, aber man kann ihn nicht in irgendwas einordnen. Aber es gibt starke Elemente von so einem, wie so einem historischen Keller, wo so irgendwie Sachen, Wein gelagert wird und gleichzeitig dann aber so ein PVC-Boden, der eigentlich die Lücke aufmacht, der irgendwie das Nichts aufmacht, wo man irgendwie sich fragt, was machen wir hier eigentlich? Genau.
Und mehr braucht es nicht für euch?
Sehr viel mehr braucht es nicht. Wir haben Projektionen noch, wir haben Videos. Ich habe Videos gemacht, teilweise zu den Musiken an bestimmten Stellen, nicht die ganze Zeit, sondern dann drei Stellen ungefähr, gibt es Projektionen, die den Raum dann auf einmal noch eine komplett andere Ebene geben, eine ganz andere Welt aufmachen. Aber ansonsten haben wir diesen Raum und der ist das. Und es ist gut, dass es sozusagen das Nichts ist, dass es nicht weiter was ist, aber auch nicht nichts. Genau.
Und was tragen die Figuren? Was haben die für Kostüme? Und was für Requisiten gibt es womöglich dann auch noch?
Es gibt, die haben beide so ein Grundkostüm als diese Spieler, also die Spieler, diese Spielerfigur, über die ich vorhin gesprochen habe. Und dann haben sie, gibt es so ein paar Spezialelemente, sage ich mal. Es gibt, sie sind wie so Tierwesen zum Beispiel am Anfang, haben, die aber ein Problem haben, weil die Kostüme relativ unbespielbar sind, weil die viel zu groß und zu schwer sind oder genau, die ihnen eigentlich ein Problem geben, weshalb man sich auch natürlich von denen befreien muss, um dann in diese Spieler, diese Spielmöglichkeit überhaupt zu haben. Und Requisiten gibt es sehr wenige. Sehr wenige. Gebrauchsgegenstände. Wischmopp braucht man natürlich auf dem PVC und in einem Paradies, ehrlich gesagt. Genau, sehr wenig. Ein Wischmopp. Genau.
Und die Anfangskostüme, von denen befreien sie sich und dann haben sie...
Genau. Genau, genau. Und sie sind letztendlich, haben die ein Grundkostüm, ein ihr Spielerkostüm. Ein Ding, was eine Basis, eine relativ neutrale Basis für ihre unterschiedlichen Wege bietet und natürlich aber trotzdem auch so ein bisschen die ihre jeweiligen Grundpositionen oder Grundprinzipien als diese Spieler unterstreicht oder ihnen hilft vielleicht.
Wir haben nochmal ein Stück Musik, der Garten.
Der Garten.
Garten, der Garten Eden, geht's dann jetzt klassisch
ja,
dazu?
Und, ja, und das ist der Garten und es geht auch tatsächlich um Tod an diesem Stück. Es ist ein Totentanz oder ein Requiem, ich weiß es nicht.
Aber weil es ja manchmal heißt, ins Paradies kommt man ja erst, wenn man gestorben ist.
Ja, ja. Also so groß kann man das tatsächlich am Ende denken. Also es gibt natürlich diese kleinen Paradiese-Strukturen, die man sich baut, aber die Frage ist letztendlich, kann man sie, glaube ich, so groß ziehen? Von wo kommen wir her? Also wo kommen wir her und wo gehen wir hin?
In den Garten, nur die Harten kommen in den Garten. Garden, ein Musikstück aus dem Theaterstück Paradies, das am kommenden Samstag im Zimmertheater Premiere hat. Regisseurin, Regie und Text von Johanna Luise Witt. Du bist hier noch ein paar Minuten im Studio und kannst nochmal vielleicht sagen, was hast du für einen Eindruck von Tübingen bekommen? Du kommst aus Hamburg und bist jetzt hier in der Kulturprovinz.
Ich mag Tübingen extrem gerne. Ich bin extrem begeistert darüber, wie entspannt alle Leute sind. Ich bin, vielleicht hängt es auch mit der Größe der Stadt zusammen, aber ich habe so viele Leute kennengelernt, die mir, ich glaube, ich kenne in allen Bioläden und in allen Läden, wo ich mich so bewegt habe, alle Leute, die begrüßen mich immer so freundlich. Ich bin sehr begeistert von Tübingen. Ich finde es super und ich habe auch den Eindruck, dass hier ganz viel Kultur und sowas stattfindet. Also ich bin ein bisschen, also positiv überrascht, sehr positiv überrascht. Ja.
Und was passiert hinterher? Du bist jetzt da bis zur Premiere?
Und
danach?
Und dann fahre ich nach Hamburg und feiere Weihnachten. genau, dann muss man mal sehen. Ich habe so unterschiedliche Optionen von unterschiedlichen Arbeiten. das ist ja immer so ein bisschen so, dass die Sachen dann währenddessen alle so entstehen und dann immer wieder nicht mehr klar ist, was jetzt. Aber es gibt so unterschiedliche Optionen.
Die noch nicht ganz spruchreif sind?
Die haben noch nicht so spruchreife Sachen, aber es gibt, genau, ich habe so unterschiedliche Projekte, die so am Laufen sind. Genau.
Und du bist jetzt freischaffende Regisseurin?
Ich bin freischaffende Regisseurin, ja, genau.
Quasi selbstständig und musst dich am Markt behaupten?
Ja. Genau.
Und dein künstlerisches Profil schärfen?
Ja, genau. So. Schrecklich. Nein, es ist schön. Ich bin das total gerne. Auch wenn ich jetzt, man muss sich da so den Weg irgendwie durchsuchen. Und ich habe aber jetzt mit dieser Sache hier eine extrem positive Erfahrung gemacht. Und ich habe irgendwie ein sehr großes Vertrauen darin, dass sich das alles schon so fügen wird. Und genau, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren frei. Davor war ich feste Regieassistentin am Thalia-Theater und irgendwie wird sich das so langsam so weiterentwickeln. Mal sehen.
Der Druck hält sich noch in Grenzen, ja?
Der Druck, also ich persönlich, vielleicht ist das auch ein Problem, aber ich bin irgendwie nicht so gestresst über diese Situation, sondern ich finde das super. Weil die Sachen sich, ich habe da ein Vertrauen rein. Ich mache unfassbar gerne diese Arbeit. Und das wird schon.
Weil das Leben im Kulturbetrieb kann ja schon auch anstrengend sein.
Richtig anstrengend, richtig bitter auch. Und auch richtig schmerzhaft, ja. Und auch ganz frustrierend. Ich war lange Regieassistentin auch, was eine, glaube ich, grundsätzlich ein relativer Knochenjob ist. Nichtsdestotrotz geht es mir so, dass ich da mehr sehe, als das, was mir das eigentlich gibt und was das, warum ich das auch unbedingt machen möchte und warum ich das auch wichtig finde, dass das gemacht wird, als dass ich da mich irgendwie auf diese Leidensgeschichte, dass mich das abschreckt oder dass mich das davon abhalten würde, das zu tun. Also, aber es ist nicht so leicht. Aber es bringt Spaß.
Es hilft ja auch nichts, wenn man sich die ganze Zeit nur Sorgen macht.
Nee. Ja. Mache ich mir natürlich auch, aber ich bin nicht in Panik. Genau.
Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Was bringt der Tag noch? Wie geht's weiter?
Ich muss jetzt gleich zur Probe. Und dann wird weiter geprobt. Dann wird weiter geprobt bis Samstag. Genau.
Toi, toi, toi für die Premiere.
Ja.
Am Samstag im Zimmertheater. Und dann wird gespielt rund um die Uhr, mehr oder weniger. Also immer von Donnerstag bis Samstag. Und zwar eben jetzt am 15. ist die Premiere. Und dann am 20., 21., 22., am 27., 28., 29. und auch an Silvester mit einer Vorstellung, ja, um 20 Uhr. Paradies im Zimmertheater. Warum habt ihr die Lautschrift gewählt als Titel?
Weil es ja eine Untersuchung ist, eine Dekonstruktion. Es ist nicht das Paradies, es ist vielleicht das Paradies.
Okay, alles klar. Vielen Dank und alles Gute.
Vielen Dank.